Ja, ich bin ein Mensch, der liebt die Freiheit, der liebt aber auch die Nähe. Deshalb wollte ich von hier unten sprechen. Könnt ihr mich alle gut hören und sehen? Und ihr sitzt alle so, dass ihr entspannt seid und euch konzentrieren könnt. Habt gut gegessen und vielleicht auch einen Kaffee getrunken, damit ihr wieder wach werdet. Damit das Blut nicht nur hier unten sitzt, sondern auch da oben ankommt. Das ist schön. Ja, die Umstellung hat damit zu tun, dass ich, als ich es nochmal durchgelesen habe, dachte, chronologisch macht es mehr Sinn, zu gucken, wie kam das Christentum nach Amerika? Naja, durch die Siedler natürlich, aber was hängt damit zusammen? Und welche Komplikationen entstanden daraus dann? Und dann ist es chronologisch ein nächster Schritt, anderthalb Jahrhunderte später, zu gucken, wie ist die Adventgemeinde entstanden in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext der Freiheit. Also fangen wir erstmal von A an, mit der Besiedlung von Amerika. Und nun scheinen ja diese Begriffe Freiheit und Amerika irgendwie zusammenzugehören. Ich weiß nicht, war jemand schon mal in Amerika von uns? Das ist so die Hälfte vielleicht. America, Land of the Free, ne, ist so ein Schlagwort. Das Land der Freien. Und wenn man eine Zeit lang in Amerika war, ich war insgesamt 5 Jahre in Amerika, das hat schon was, dieses weite Land. Zum Einkaufen eben mal eine Dreiviertelstunde mit dem Auto fahren. Oder für ein Wochenende Leute besuchen, mit dem Flugzeug hinfliegen, nur um eine Geburtstagsparty zu machen. Also das schon allein die Ausmaße dieses Landes, ich weiß nicht, einige haben ja gezeigt, dass sie da waren. Habt ihr das auch empfunden, dieses weite Land? Ja. Und dann natürlich die Tradition der Freiheit, wenn nach New York kommt, die Freiheitsstatue. Miss Liberty. Ja. Amerika. Im Moment macht mich Amerika wuschig. Und ich muss mich selbst bremsen. Also ich könnte Tag und Nacht CNN angucken oder was auch immer. Ohne die Christen gäbe es Trump nicht. Und mich beschäftigt die Frage, wie kommt das? Und nach seiner halben Amtszeit sind die Unterstützer immer noch für ihn. Ein paar Prozent, vielleicht weniger, aber was ist da los? Hat jemand eine Idee? Warum die Christen sich so freuen, dass Trump der Präsident. Bitte. Bitte? Israel. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Warum Israel? Also, Amerika ist eine prophetische Nation. Versteht sich im Kontext der Prophetie. Und wenn ein Präsident sagt, Jerusalem ist die Hauptstadt Israels, wird dieser Präsident zu einem Werkzeug Gottes, der die Prophezeiungen erfüllt. Steht doch so in der Bibel, dass Israel in Jerusalem wieder Fuß fasst, oder? Steht das nicht in der Bibel? Glaubt ihr das nicht? Nee? Ihr Lieben, darum gibt es Theologie, ne? Wir sagen ja immer, wir nehmen die Bibel wörtlich. Wenn wir die Bibel wörtlich nehmen würden, müssten wir sagen, die haben recht. Jerusalem wird wieder die Hauptstadt Israels und das Missionszentrum. So steht es im Alten Testament. Zu Recht haben wir Theologen und eine christologische Auslegung, das habe ich heute Vormittag auch schon mal anklingen lassen. Und aufgrund dieser christologischen Ausrichtung und Auslegung müssen wir die Texte anders lesen. In Christus sind wir das neue Israel. Also von wegen, wir nehmen alles wörtlich, das stimmt nämlich nicht. Und sonst würden wir nämlich wahrscheinlich auch da landen. Es gibt inzwischen Münzen, die geprägt werden, um Gelder zu generieren für den neuen Tempel. Auch das steht im Alten Testament, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Auf dieser Münze ist abgedruckt der neue Tempel und auf der anderen Seite Donald Trump und Kyros. Donald Trump ist der Kyros, der Israel zurückführte aus der babylonischen Gefangenschaft, damit sie Jerusalem wieder aufbauen konnten. Also ihr merkt, ein prophetisches Land, das sich da so interpretiert und sagt, Donald Trump ist ein Gesandter Gottes. Aber Kyros war ja auch keiner vom Volk Israel. Es ist auch in Ordnung, wenn der da mit seinen Prostituierten rummacht und alle möglichen anderen krummen Dinge macht. Das ist nicht in Ordnung, aber er ist trotzdem ein Werkzeug Gottes. Und noch größer ist die Hoffnung, dass irgendwann Pence übernimmt, weil der ist nun wirklich ein Born-Again-Christian. Ja, da ist nochmal so eine geheime Hoffnung, vielleicht kommt der Pence ja irgendwann dran. Was haltet ihr denn von dem Satz Make America Great Again? Habt ihr eine Ahnung, worauf sich das beziehen soll? Worauf bezieht sich Make America Great Again? Es gab ja einen Senator, der hat gesagt, so groß waren wir gar nicht. Trump geht zurück auf die Besiedlung, auf die glorreichen Anfänge, auf das Landen der Puritaner in Amerika. Und ich werde gleich aufzeigen, dass das ganze Ding ein ziemliches Fiasko war. Aber der Traum war groß. Und das werden wir uns gleich noch mal ein bisschen genauer anschauen. Vielleicht noch mal an dieser Stelle, bevor wir dann wirklich reingucken in diese geschichtliche Entwicklung. Ich möchte hervorragenden Dozenten danken, dass sie mein Interesse an Geschichte geweckt haben. In der Schule war der Geschichtsunterricht ein Graus. Ich bin gerade so mit 4 durchgekommen. Geschichte war auswendig lernen von Zahlen, die ich nie kapiert habe, die ich nie behalten habe. Es war einfach schrecklich. Dann habe ich Theologie studiert und erst im Theologiestudium ist mir allmählich aufgefallen, wie spannend und faszinierend Geschichte ist. Es fing an mit Lothar Treder, der kommen wollte, habe ich gehört, aber irgendwie vielleicht verhindert war. Der hat mir so den ersten Impuls gegeben, überhaupt zu verstehen, dass wenn ich geschichtlich denke, ich damit auch nachfragen muss, wie war es denn wirklich? Was sagen denn die Dokumente? Nimm bitte nicht alles für bare Münze, was du glaubst. Dann hatte ich in Newbold Richard Müller als Kirchengeschichtler. Richard Müller besaß die Fähigkeit zu zeigen, schaut doch in die Geschichte, dann lernt ihr was für heute. Und da habe ich kapiert, okay, Geschichte heißt nicht nur Daten auswendig lernen, die nicht in meinen Kopf wollen, sondern Zusammenhänge verstehen und vielleicht durch Geschichte auch zu erhellen, was heute Sache ist. Und ihr habt schon gesagt, dieses Wochenende passt ja hervorragend zu dem Thema und es ist schon eine schöne Fügung, dass das hier so zusammengehört. Dann bin ich in den USA gewesen. Aus den USA habe ich den Impuls mitgenommen, dass Geschichte, speziell auch Geschichte unserer Kirche, im Kontext zu sehen ist. Es gab einen geschichtlichen Kontext, warum wir so geworden sind, wie wir sind. Wir sprechen gerne über Gottes Fügung und über Auslegung von Bibel und Entdeckung der Wahrheit, aber in Amerika gab es einen Kontext, einen gesellschaftlichen, einen religiösen Kontext. Und seitdem mir diese Frage klar geworden ist, die hat irgendjemand dann in meinen Kopf gesetzt, beschäftigt mich diese Frage, Was genau weiß ich über diesen Kontext? Was wissen wir über diesen Kontext? Was hat uns die geschichtliche Forschung gezeigt über das Denken, über die Theologie der damaligen Zeit? So, das war immer noch Einführung. Jetzt kommen wir zu den Wurzeln der amerikanischen Kirchengeschichte. Die Wurzeln der amerikanischen Kirchengeschichte liegen zum großen Teil in England. Die Siedler in Amerika waren englische Puritaner, die ausgewandert sind, zum Teil noch mit Zwischenstation in Holland, die dann rüber sind und dann 1776 Unabhängigkeitserklärung von England. Übrigens, die Statue wurde von Frankreich gespendet, weil die Franzosen den Amerikanern zu Hilfe gekommen sind gegen die Engländer. Wenn wir also verstehen wollen, was ist denn mit diesen Umsiedlern los, müssen wir verstehen, was war denn in England los mit den Puritanern. Wie kam die Reformation nach England? Geschichte, Geschichte, Geschichte. Heinrich der Achte. Heinrich der Achte fand seine Frau nicht mehr attraktiv oder nicht mehr nett genug oder wie auch immer, wollte gerne sich scheiden lassen und der Papst hat gesagt, n-n. Daraufhin hat Heinrich der Achte gesagt, dann mache ich meine eigene Kirche auf. Das war der Anfang der Reformation in England. Muss man sich mal vorstellen, ja? Familienstreit, Beziehungsprobleme, ja? Und ein König, der sagt, ich lasse nicht mit mir machen, was der Papst sagt, ich mache meine eigene Gesellschaft auf. Seitdem gibt es die anglikanische Kirche. Dieser Heinrich der Achte war aber verbitterter Gegner Luthers. Es gibt da ein sechs Artikel 1539 vorgelegt, blutiges Statut. Das klingt natürlich nicht besonders schön. In diesem Statut wurden die Gedanken Luthers scharf zurückgewiesen. Wie können wir sagen, dass durch Heinrich der Achte die Reformation begann? Naja, erstens natürlich die Trennung von Rom. Zweitens, dieser Heinrich der Achte sagte, ich möchte ermöglichen, dass jeder eine Bibel bekommt. The Great Bible wurde gedruckt. Ansonsten Reformation draußen. Aber, das ist für Geschichte natürlich interessant, wenn es ein Manuskript gibt gegen etwas, dann gibt es auch was dafür. Das heißt, die Gedanken der Reformation waren natürlich auch in England virulent. Da gab es eben reformatorische Gedanken, sonst hätte Heinrich der Achte nicht diese sechs Artikel schreiben müssen, um das abzuwenden. So, und im weiteren Verlauf in der Kirchengeschichte in England gab es mit den Königen immer ein Hin und Her von Positionen. Das war noch Richard Müller, Unterricht auf Newald. Der hat uns das genau auseinanderklamüstert, wie also dann die verschiedenen Monarchen verschiedene Positionen vertraten. Eduard VI. Öffnete sich weit für die Reformation, besonders der calvinistischen Ausprägung, hat die Messe abgeschafft, Book of Common Prayer eingeführt. Und Martin Bucer, der calvinistische Theologe aus Straßburg, kam nach Cambridge, University of Cambridge, wurde da Theologieprofessor. Also ihr merkt, Edward VI. Öffnete sich dafür. Dann kommt Bloody Mary, katholisch, Alle Protestanten werden umgebracht, sozusagen, die mal den Kopf hochstecken. Erzkatholisch. Nachfolgerin Elisabeth I. Sie sagte, lass uns doch mal gucken, dass wir uns wieder einigen können. Ich versuche mal so einen Mittelweg. Sie geht also den Mittelweg zwischen katholischen und protestantischen Vorstellungen. Das ging den Puritanern aber wieder nicht weit genug. Sie drängten auf den reinen Glauben. Und sie wollten einen Glauben, der völlig frei war von der Krone. Und sie sagten, die Bischöfe sind sowieso eine Erfindung Satans. Das Kreuzzeichen ist ruchlos. Gibt es Kirchen, wo in unseren Gemeinden das Kreuz ein Problem ist? Ah, interessant, interessant. Und was die Puritaner noch nicht wollten, war Weihnachten. Sei ein heidnischer Aberglaube. Also Elisabeth versuchte den Kompromiss, aber die Puritaner sagte, nee, das geht nicht, Kompromiss machen wir nicht mit. Dann kam Jakob I., Karl I., die gingen wieder stärker in die katholische Richtung. Das stärkte natürlich wieder die Puritaner in ihrer Opposition. Und Karl I. wurde abgelöst von den Puritanern. Ach, Oliver Cromwell führte die Puritaner zusammen. Und die waren an der Regierung. Und da wurde natürlich Karl I. erstmal der Kopf weggehauen. Ne? Das musste ja sein. Steht ja schon in Daniel. Und hier wurde sichtbar, welche Vorstellungen die Puritaner hatten. Ihr Anliegen war nicht der Kompromiss, nicht die Religionsfreiheit, sondern die Umsetzung des politischen Willens nach ihren Vorstellungen der biblischen Gesetze. Damit sind die Puritaner angetreten in London. Und sie hatten auch sehr viel Erfolg. Das war natürlich der Segen Gottes. Es war aber auch so strikt, so konstrategisch militärisch, wie diese motivierten Puritaner, waren die anderen Armeen nicht. Die hatten echt Erfolg. Und haben also das Land überrannt. Oliver Cromwell, 1699, nein, da kann man es nicht stimmen, 1599 bis 1658 hat er gelebt, die Herrschaft der Puritaner ab 1653. Und dann ging es los. Verbot des Weihnachtsfestes. Begründung, es gibt keine biblische Begründung, also dürfen wir auch kein Weihnachtsfest feiern. Stattdessen möge das doch ein Tag der Buße sein, am besten auch des Fastens, denn zu viel feiern ist sowieso schlecht für den Charakter. Es war verboten, Weihnachtslieder zu singen, das Haus zu schmücken. Es war verboten, nicht zur Arbeit zu gehen. Und Geistliche, die Predigten über die Geburt Christi hielten, riskierten, inhaftiert zu werden. Wenn Kirchenvorsteher ihre Kirchen schmückten, mussten sie mit Geldstrafen rechnen. Die Geschäfte blieben von Gesetzes wegen an Weihnachten wie an allen anderen regulären Geschäftstagen geöffnet. Puritanische Republik. Dass die Puritaner aufrichtige Leute waren, die ihren Glauben ernst nahmen und die viel Gutes bewirkt haben, soll nicht in Abrede gestellt werden. Es ist immer schwierig zu sagen, das sind die Bösen. Es hat alles eine geschichtliche Entwicklung. Und es ist wichtig, wenn wir auf die Geschichte gucken, relativiert sich auch so manches. Aber was ich feststellen möchte, ist, dass die Puritaner keineswegs die Position der Toleranz oder des Kompromisses oder der Mitte gesucht haben. Das war nicht ihr Programm. Sie pochten vielmehr auf ihre korrekte reformatorische Anschauung. Dabei verfolgten die Puritaner die Idee eines christlichen Gottesstaates. Das macht es vielleicht ein bisschen griffiger. Ein christlicher Gottesstaat auf der Grundlage der Bibel, auf der Grundlage unserer Überzeugungen. Also, das ist der politische Aspekt der Puritaner. Sie hatten also keine Angst, keine Berührungsängste vor Macht und Gewalt und Unterdrückung. Gleichzeitig wurden sie auch von der Angst getrieben. Von der Angst, überwältigt zu werden von der katholischen Kirche. Und da merken wir, wie Geschichte Auswirkungen hat, auch lange Zeit danach. Natürlich, Bloody Mary, ich möchte da nicht gelebt haben, wie sie ihre Schreckensherrschaft da ausübte gegenüber die anderen Christen, die nicht so tickten wie sie. Das haben sie ja hautnah erlebt und hatten Verfolgung, Unterdrückung und Unterdrückung erlebt. Sie hatten auch Angst, dass der Glaube verwässert werden könnte, so wie das andere Christen machten. Ja, diese Ängste waren real, aber dabei entstand so ein Schwarz-Weiß-Denken. Entweder oder. Entweder die anderen sind an der Macht und wir werden unterdrückt, oder wir können bestimmen und haben die Freiheit. Seit Konstantin, und jetzt müssen wir wirklich gucken, dass wir geschichtlich denken, seit Konstantin ist ja die Verbindung von Kirche und Staat Realität. Und ich nehme jetzt mal ein anderes Wort. Seit Konstantin ist die Verbindung von Kirche und Staat normal. Ich mache es den Christen also nicht mal als Vorwurf, dass sie sagen, wir wollen den Gottesstaat. Das war normal. Luther verband sich auch mit den Fürsten. Die Reformation unter Luther war auch eine politische Reformation in dem Sinne. Das war normal. Also da möchte ich nicht anachronistisch werden, aber der Punkt an der Stelle ist mir wichtig. Es waren eben nicht auf der einen Seite die bösen, brutalen, intoleranten Verfechter des traditionellen Glaubens und auf der anderen Seite die Verfolgten, die lieben, die biblisch glaubenden, Glaubensfreiheit für alle suchenden Puritaner. In aller Ernsthaftigkeit ihres Glaubens waren die Puritaner tatsächlich intolerant und nahmen ihre Auffassung als Gott gegeben an. Und weil sie Gott gegeben waren, mussten sie für alle gelten. Versuch das nochmal ein bisschen zusammenzufassen in 10 Punkten. Erstens, sie nahmen ihren Glauben ernst. Sie waren auch bereit, große Entbehrungen auf sich zu nehmen, sich verfolgen zu lassen, nicht klein beizugeben. Sie suchten die Freiheit, jetzt kommt hier dieser Begriff Freiheit schon mal, vom traditionellen Glauben und von der Krone. Na, das ist ja schon mal was, das ist auch schon so ein Impuls der Freiheit. Aber sie suchten die Freiheit, um ihre Vorstellungen vom Gottesstaat durchzusetzen. Dabei war die Anwendung von Macht kein Problem. Viertens, sie sahen sich als die Heiligen, sie waren natürlich die Richtigen, die Gesegneten, und kamen dann ganz schnell in diese Schwarz-Weiß-Position. Das hat theologisch natürlich auch mit dem Prädestinationsgedanken, also Calvin hat ja die Prädestination, teilweise sogar die doppelte Prädestination vertreten. Es ist alles vorherbestimmt. Also wenn alles so klar vorherbestimmt ist, dann gibt es klar zu unterscheiden Schwarz und Weiß. Dann gibt es die, die drin sind und die sind draußen. Das kennzeichnet die Theologie der Puritaner. Ein weiterer Punkt, sie verstanden sich als das neue Israel und nahmen entscheidende Impulse aus dem Alten Testament auf. Also zum Beispiel das theokratische Denken. Wir haben heute Vormittag einen Text in der Bibel, Bibelgespräch gehabt, der Bund Gottes mit Israel. Das war so ein Text, den die Puritaner gerne nutzten. Und es wurde gesagt, okay, das war Bundesversprechen an Israel. Wir sind jetzt das neue Israel. Und wir schauen jetzt, was sagt denn die Bibel, wie wir uns verhalten sollen. Und wenn wir uns richtig verhalten, empfangen wir den Segen Gottes. Und dann stehen ja im Alten Testament auch solche gruseligen Geschichten wie, ihr sollt den Bann vollstrecken. Ihr sollt keine Sünde unter euch dulden. Okay. Wenn uns da also ein Volk in die Quere kommt, dann können wir die alle niedermetzeln. Und wenn es doch tatsächlich jemand wagen sollte, zu zeigen, ich bin homosexuell, der muss bestraft werden. Das ist doch gegen Gottes Wille. Und wenn wir das nicht bestrafen, empfangen wir den Fluch. 9/11, ihr erinnert euch dran, ne? Da gab es von der Tochter von Billy Graham einen Text, ganz berühmt, der ging überall durch die Gegend, dann in Deutsch auch übersetzt, vielleicht kennt ihr jetzt vielleicht sogar. Und das ging ungefähr so, was wundern wir uns eigentlich, dass Gott uns nicht bewahrt hat? Ja, wir haben zum Beispiel das Gebet in der Schule abgeschafft. Ups. Das Gebet in der Schule? Das christliche Gebet in der Schule? Und alle Schüler müssen mitbeten? Ob die Buddhisten sind oder Hinduisten oder Mohammedaner oder Atheisten oder Stammesreligionen, Indianer, die müssen jetzt alle christliche Gebete sprechen? Ja, natürlich. Wenn wir das nicht machen, kann Gott uns nicht segnen. Das ist ihre Logik. Dann denke ich, ups, das geht eigentlich gar nicht. Sagen wir heute. Aber wir versuchen ja zu verstehen, wie ticken die Puritaner, wie ticken auch Amerikaner in diesem Kontext. Sechster Punkt, eine Grundstimmung blieb immer auch die Bedrohung durch dunkle Mächte, dem Papsttum und einer abgefallenen Königsherrschaft. Durchaus nachzuvollziehen. Aber der Feind war natürlich immer außen, nicht in uns. Siebtens, die Angst auf der einen und der Aufbruch zum neuen Israel auf der anderen Seite waren durchdrungen von apokalyptischen Vorstellungen. Daniel und Offenbarung waren andauernd natürlich präsent. In diesen apokalyptischen Vorstellungen ging es dann immer wieder auch um diesen Streit, die Kräfte des Bösen und die Kräfte des Guten. Und das geht ja bis in Hollywood heutzutage rein. Da hast du ständig hier, ja, die Guten und die Bösen kämpfen. Und das Interessante ist, die Guten, die können so brutal sein, wie sie wollen. Hauptsache, sie sind gut, dann dürfen sie das auch. Ja, acht, es herrschte auch die Angst, unter den Fluch Gottes zu fallen, wenn die Nation lasch wurde und dem Bösen nicht konsequent entgegentreten würde. Natürlich aus dieser theokratischen Überlegung heraus. Neuntens, das Selbstverständnis hat zu unsagbarem Leid geführt in Bezug auf die Ureinwohner Amerikas, Andersdenkende und Afroamerikanern. Und letzter Punkt. Durch die Auswanderung in die USA haben sich die Puritaner viele Konflikte erspart, sind aber gleichzeitig vor der Auseinandersetzung mit anderen und sich selbst davongelaufen. Das fasziniert mich natürlich aus psychologischer Hinsicht. Wherever I go, there I am. Ja, wo immer ich hingehe, da bin ich. Es gibt keine lokale Heilung von psychischen Krankheiten. Fahr mal ein bisschen an die See, dann wirst du wieder gesund oder so. Man hat, wenn man Themen zu bearbeiten hat in sich selbst, dann ist es das Beste, sich diesen Themen zu stellen und nicht wegzureisen. Aber genau das ist letztlich passiert. Sie sind den Konflikten ausgewichen. Sicher, ich bin froh, dass ich nicht zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges gelebt habe. 1618 bis 48. 1618, heute haben wir schon wieder ein Jubiläum. Wir haben den Johnny Hartlapp noch bei uns in Uelzen, der spricht über den Dreißigjährigen Krieg. Was haben wir daraus gelernt? Unglaublich, was 30 Jahre Krieg, um etwas zu lernen im Miteinander. Und nach dem Dreißigjährigen Krieg war es ja auch noch nicht vorbei. In England war es der Bürgerkrieg 1642 bis 1651. Die Amerikaner sind dem entgangen, aber sie haben sich mitgenommen. Die Grundfrage des menschlichen und auch des religiösen Zusammenlebens war einfach nicht geklärt. Also die Frage, kann ich dem anderen auf Augenhöhe begegnen, egal wie unterschiedlich wir sind? Das ist eine menschliche Grundfrage. Oder wie geht es dem anderen mit meinem Verhalten? Also dieser Blick zum anderen. So, wie ging es in Amerika weiter? Der Auszug aus Europa, Mayflower 1620, erfolgte in großer Euphorie und mit einem großen Trauma. Vielleicht haben wir hier sogar einige unter uns, die ausgewandert sind, die vertrieben worden sind, die eine Flucht erlebt haben. Aber auswandern reicht ja schon. In eine andere Kultur, alles neu. Viele, viele Fragezeichen. Manches gelingt nicht. Kein Netz mehr, das uns auffängt. Und wenn es die Großmutter ist, die mal Babysitter machen kann oder so, alles nicht mehr da, alles abgebrochen. Das war auch traumatisch, natürlich. Also große Euphorie und gleichzeitig Trauma. Ein äußerst interessantes Dokument stammt aus dem Jahr 1630, verfasst von Pastor John Winthrop, der Geistliche auf dem Schiff Arabella, das die Puritaner von England zur Massachusetts Bay Colony brachte. Und dieser Winthrop glaubte, dass alle Völker einen Bund mit Gott schließen. Und im Falle von England hat er gesagt, die sind aus diesem Bund ausgebrochen. Die sind bundesbrüchig geworden. Deshalb ist es unsere religiöse Pflicht, England den Rücken zu kehren. Und wir, die Puritaner, werden jetzt einen neuen, besonderen Bund mit Gott schließen. So wie Gott und das Volk Israel einen Bund geschlossen hat. Deshalb haltet euch an Gottes Wort, denn wir sind das Licht der Welt. Die Stadt auf dem Hügel. Ganz schön selbstbewusst, oder? Make America great again. Wir sind das Licht der Welt. Ja. Dieses Selbstkonzept hat die Gesellschaft in den USA massiv geprägt, und zwar bis zum heutigen Tag. John F. Kennedy in seiner Rede The City Upon a Hill 1961, Ronald Reagan sprach von einer Vision von der Shiny City. Und George Bush verwies darauf als Antwort zu 9/11. Donald Trump bezieht sich bei seiner Antrittsrede apokalyptisch auf das neue Millennium, das jetzt beginnt. Die Gottesherrschaft in Amerika beginnt. Also der euphorische Anfang Amerikas. Wir sind die Guten, wir sind das Licht der Welt, wir sind das gesegnete Volk Gottes. So, und dann die Realität. Wie gut ist denn dieses heilige Experiment geglückt? Und hier zeigt sich, dass sie den Problemen nicht weglaufen konnten. Die hohen Ideale konnten sich nicht realisieren lassen. Und meine Interpretation dafür ist, dass dadurch eine grundsätzliche Kränkung im Selbstbild der Christen entstanden ist, sodass die Sehnsucht to be great again, dass die immer noch da ist, obwohl sie nie realisiert wurde, aber sie war als Sehnsucht vorhanden und wurde gekränkt. Drei Realitäten. Die erste Realität, die Einheimischen, die Indianer. Zuerst bemühte man sich noch um ein gutes Verhältnis, mit dem Hintergedanken, dass hier Wesen waren, denen man den wahren Glauben bringen konnte. Doch als das nicht so recht funktionierte und als es dann noch Unstimmigkeiten gab wegen des Landes, ging das Gemetzel los. Dieser Völkermord in Amerika ist aus unserer Perspektive, aus meiner Perspektive unvorstellbar. Das haben Christen gemacht. Unsere Geschwister. Ich sage heute, wie konnten die? Aber versteht ihre Denke? Wir haben denen doch versucht, den Glauben zu bringen. Und dann hatten sie die Vorstellung, tatsächlich, dann können wir sie wie Jagdwild betrachten. Das sind ja keine richtigen Menschen, die sich zu Gott hinwenden. Also, alles in Ordnung. Unter dem Namen Gottes werden wir die Indianer ausrotten, die uns in den Weg kommen. So kommt es, dass in den meisten prophetischen Auslegungen der weißen Christen, auch in unserer, gesagt wird, die Erde half den Verfolgten. Kennt ihr diesen Satz in der Offenbarungsauslegung? Da gibt es das Tier auf dem Wasser und das Tier auf dem Land. Und es wird gesagt, das Land Amerika ist das unbevölkerte Amerika. Moment mal, ist da nicht irgendwas schief? Da waren schon 1 Million Leute. Dünn besiedelt, ja, aber das war gar nicht unbevölkert. Das war unbevölkert, nachdem die alle umgebracht wurden. Und dann finden wir in dieser Auslegung, welch ein Hohn, die Erde hilft der Frau, das unbevölkerte Amerika. Welch eine Selbstbezogenheit. Ja, nachdem 900.000 Ureinwohner beseitigt wurden, heute spreche ich vom Völkermord, das da passiert ist. Damals war es den Puritanern völlig okay. Und doch gab es natürlich Menschen, die sagten, ist das in Ordnung, was wir hier machen? Kann das wirklich Gottes Wille sein? Die zweite Realität, der Umgang mit Andersdenkenden. So sagte während des amerikanischen Bürgerkrieges ein Puritaner, wir müssen die Gewalt der Waffen nicht fürchten, denn der Gott Israels wird an der Seite seiner Kinder kämpfen. Na, ihr merkt, der militärische Aspekt im Alten Testament, der wird 1:1 übertragen, also können wir auch militärische Feldzüge machen. Die Gewalt. Und dann kommt es natürlich dazu, was machen wir denn jetzt mit Leuten, die nicht in unser Konzept passen? Irgendwie beseitigen. Oder vertreiben. Genug Land haben wir ja. Oder umbringen. Die Puritaner hatten Hexenprozesse. Die Hexenjagd von Salem, ihr habt schon mal gehört, die mussten umgebracht werden. Bis dann irgendein Gouverneur gesagt, das geht nicht weiter jetzt hier so, weil das war nachher so fadenscheinig, das ist eine Hexe oder so. Ja, wie willst du denn das rausfinden, ob das eine Hexe ist oder nicht? Ja. Es hat fast etwas Paranoides, da sind Menschen, die denken anders und die könnten jetzt gefährlich werden. Und wir wollen doch die reine Gesellschaft und die sind unrein. Die müssen wir beseitigen. Das war also die zweite Realität, der Umgang mit Andersdenkenden. Die dritte Realität ist der Umgang mit den Nachkommen. Also nicht nur wir Adventisten haben Schwierigkeiten mit unseren Kindern. Manch einer hat mir schon gesagt, ja, Mensch, meine Kinder. Ich würde ja gerne, dass sie in der Gemeinde sind. Und dann merken wir, die gehen ihren eigenen Weg. Manchmal gehen sie ihren eigenen Glaubensweg, schließen sich einer anderen Gemeinde an oder bleiben Adventisten und haben solche komischen Anschauungen, dass sie zu Fazit gehen müssen. Ja, wie geht es uns mit den Anders, mit den Nachkommen? Das war natürlich auch ein Problem der Puritaner. Die Puritaner sind gestartet mit Enthusiasmus, mit ganz viel Einsatz, mit Trauma. Die haben gearbeitet, die sind ins Nichts raus und haben gerodet und haben aufgebaut. Ja, und dann kamen die Kinder, dann waren die Häuser schon da, das war alles aufgebaut und sagen, seid ihr verrückt, was macht ihr euch so viel und ihr seid ja viel zu streng und so. Was machen wir denn jetzt mit unseren Kindern auch noch? Die können wir auch nicht ausrotten, oder? Unser eigenen Leib und Blut. Ellen White schreibt im großen Kampf zur Intoleranz der Puritaner. Die Lehre, dass Gott der Gemeinde das Recht verliehen habe, die Gewissen zu beherrschen und eine bestimmte Haltung als Ketzerei zu bezeichnen und zu bestrafen, ist einer der tief eingewurzelten päpstlichen Irrtümer. Die Lehre, dass Gott der Gemeinde das Recht verliehen habe, die Gewissen zu beherrschen. Genau das haben die Puritaner gemacht. Es gab aber auch einen freiheitlichen Impuls und ich hatte schon angedeutet, auch dieses Raus aus den Bezügen in England, das war schon auch ein Schritt in die Freiheit, natürlich. Und wenn es allein diese Seefahrt war, die ja zum Teil auch ganz schrecklich war, weil viele sind dabei auch gestorben und was weiß ich nicht alles. Und doch, boah, diese ganze Enge und diese ganze Verfolgung und jetzt haben wir es hinter uns gebracht. Das war schon auch so ein Impuls der Freiheit. Aber ich sagte ja, so diese Vorstellung vom Gottesstaat, die wurde nicht wirklich realisiert. So sahen auch einige eine Veränderung. Und diese Frage, ja, wie können wir denn dann zusammenleben? Diese Frage, die wurde an verschiedenen Stellen immer stärker und deutlicher. Und ich muss nochmal sagen, nicht aus dem Gros der Puritaner, sondern es waren so einzelne Stimmen, die sich entwickelten. Dazu gehört zum Beispiel Rhode Island. Roger Williams, der auch so ein, ich glaube, der war ein ganz schöner Dickschädel, so ein Separatist, also auch einer von den strengen Puritanern. Der kam in Konflikte mit der Obrigkeit über Glaubensdinge. Es kam 1633 zum Konflikt. Und ja, dabei vertrat er die Ansicht, dass keine Kirche für sich beanspruchen kann, die wahre Kirche Christi zu sein. Das sind ja plötzlich ganz andere Töne. Er wurde kurzerhand aus Massachusetts verbannt und kurze Zeit später per Haftbefehl gesucht. Also das hätte man ja auch umgekehrt machen können, das wäre logischer gewesen, aber immerhin. Für Roger Williams gut, er wurde also verbannt und per Haftbefehl gesucht. Das hieße Gefängnis und Zurückführung nach England. Deshalb floh er an eine Bucht, wo er sich dann niederließ und eine Gründung vornahm unter dem Namen Providence. Und das war der Ausgangspunkt von Rhode Island, dessen Präsident er wurde. Und in Rhode Island ereignete sich, dass Kirche und Staat getrennt wurde. Das war also Teil ihrer Vorstellung. Das war Teil, das war Ende der theokratischen Vorstellung. Und er schrieb, viele Gläubige, er meint natürlich seine puritanischen Freunde, folgen immer noch dem Tier, ja, prophetisch, ne? Weil sie religiöse Abweicher mit Gewalt verfolgen. Rhode Island ist also so ein Aspekt. Ein zweiter Ort, wo Glaubensfreiheit entstand, war Maryland. Maria-Land. Eine katholische Kolonie ermöglicht Glaubensfreiheit. Okay, also da war sicherlich auch eine ganze Menge Opportunismus mit drin, weil nun waren ja die Katholiken in der Minderheit. Und irgendwo war es die einzige Chance zu sagen, Glaubensfreiheit, damit sie überleben konnten. Denn katholische Gläubige, die hatten nun einen ganz schlechten Stand in Amerika. Also Maryland und schließlich Pennsylvania. Zurückgehend auf den Quäker William Penn. William Penn kommt auch aus London. Da wieder die Verknüpfung, ne? Ist da Quäker geworden. Wurde von seinem Vater verstoßen wegen des Glaubens, weil er den neuen Glauben angenommen hat. Wurde mehrfach verhaftet in England. Na, das war ja eine ganz komplizierte Sache. Als Quäker stand er zwischen allen Stühlen. Der war weder jetzt Puritaner noch Anglikaner. Der war jetzt irgendwie was anderes und beanspruchte für sich inneres Licht. Und dieses innere Licht ist nicht verfügbar, so sagten die Quäker. Und ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber damals waren die Gottesdienste so, dass alle in den Saal kamen. Keiner war vorbereitet auf die Predigt. Sie saßen in Stille und warteten auf eine Eingebung von Gott. Und wenn keine Eingebung von Gott kam, dann hat man nach einer bestimmten Zeit wieder gegangen und hat gesagt, heute hat Gott nicht gesprochen, ist in Ordnung. Ist heute noch so? Okay. Die Theologie heißt, Gottes Anwesenheit ist nicht verfügbar. Dann kann ich als politischer Herrscher nicht sagen, das ist richtig und das ist falsch. Und du hast den Geist und du nicht. Der Geist Gottes ist unverfügbar. Das ist der Quäker William Penn, der interessanterweise dann auch richtige Verträge mit den Ureinwohnern geschlossen hat. Also auch da ein anderer Umgang mit den Menschen. Ich denke, das Kaffeetrinken kommt jetzt allmählich ran. Wir nehmen diesen Aspekt dann nach dem Kaffeetrinken wieder auf. Wir sehen also, um das nochmal zusammenzufassen, Problem in England, Puritaner fühlen sich verfolgt und gleichzeitig wurden sie diejenigen, die ihre Vorstellungen vom Gottesstaat durchdrücken wollten. Fliehen nach Amerika, nicht um die religiöse Freiheit zu finden, sondern um ihre Vorstellung vom Gottesstaat umzusetzen. Und das war letztlich eine Katastrophe, das ging nicht so weiter. Kleine Pflänzchen der Freiheit, der Glaubensfreiheit wuchsen dennoch. Auch aus einfacher Notwendigkeit. Man konnte ja nicht alle, die da ankamen, dann umhauen und töten, nur weil die anders glaubten. Also irgendwie war die Praxis dann plötzlich da. Wir müssen eine andere Lösung finden. Und das noch so als Schlussgedanken. Die eigentliche Erklärung der Unabhängigkeit, die Erklärung der Menschenwürde haben nicht Christen geschrieben, sondern Deisten, Menschen der Aufklärung. Jefferson, Aufklärer, war kein Christ in dem Sinne, Deist. Das hat Amerika gerettet. Und Minimalkonsens war One Nation Under God. Mehr ist vom ganzen christlichen Experiment nicht übrig geblieben. Aber mehr konnte man auch nicht machen, weil man sonst religiöse Unfreiheit wieder gehabt hätte mit all den fatalen Folgen. Jo. Jetzt machen wir hier einen Punkt und gucken, wie diese Tradition der Freiheit inmitten der Unfreiheit sich fortsetzt und was wir diesbezüglich in Bezug auf unsere Adventgemeinde sagen können. Das danach und vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, ganz zum Abschluss dieses Tages zeige ich einfach ein paar Bilder aus Uelzen und von dem Lebenszentrum, Hospiz und Altenheim und so weiter. Da können wir den Tag vielleicht nochmal so ausklingen lassen. Das soweit.